Jeder von uns steht irgendwann vor der Frage, ob wir unser Leben Gott anvertrauen sollen. Ich gehe davon aus, dass die meisten, die in diesem Raum hier sitzen, sich diese Frage gestellt haben, aber bis es zu einer Antwort gekommen ist, hat es eine gewisse Zeit gedauert. Wir haben viele verschiedene Gespräche geführt, wir haben viele Inhalte mitbekommen, haben Menschen gesehen, die ihr Leben mit dem Herrn führen. Und wir haben uns die Frage gestellt, lohnt es sich wirklich, ein Leben mit diesem Gott zu starten? Und viele von uns sind zu einer positiven Antwort gekommen und führen ihr Leben nun mit dem Herrn. Aber auch wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, kommen wir in unserem Leben als Christ immer wieder an den Punkt, dass wir uns dann auch immer wieder nochmal die Frage stellen, soll ich das jetzt wirklich so durchziehen? Weil wir manchmal so Glaubenskämpfe haben, manchmal gibt es Situationen, in denen nicht das passiert, was wir uns gerne wünschen. Und irgendwie ist das Ganze ein bisschen zäh, ein bisschen schwierig. Und dann hören wir von anderen Christen, die mit voller Inbrunst und Freude davon erzählen, was sie mit dem Herrn erlebt haben und welche Erfüllung sie in ihrem Christsein haben. Und dann gucken wir auf unser Leben und merken, ja, irgendwie ist das nicht so. Irgendwie ist Christsein mehr Krampf, als dass es wirklich Freude ist. So dieser Friede, von dem erzählt wird, das erlebe ich nicht. Und wir kämpfen. Wir kämpfen mit diesem Leben als Christ, mit unserem Dasein als Christ. Und müssen auch immer wieder diese Entscheidung treffen, will ich in diesem Gottvertrauen weitergehen? Und ich würde jetzt mal, ohne euch alle zu kennen, fast voraussetzen, das kennen wir alle. Irgendwie ist diese Spannung präsent. Und wir könnten an den Punkt kommen, wo wir uns die Frage stellen, ist mein Glaube irgendwie noch richtig? Also passt da so alles bei mir? Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns, dass jeder Christ in einem tiefen Gottvertrauen leben kann. Und die Frage ist, wie können wir zu diesem Gottvertrauen gelangen? Und ich glaube, und jetzt mache ich das ganz unspektakulär, ich werde die Antwort der Predigt schon vorweggeben. Ich glaube, das funktioniert dadurch, dass wir Gott erkennen. Und wir werden heute uns einen Text angucken, wie genau das passiert, wie Gottes Erkenntnis zu Gottvertrauen führt. Und das werden wir anhand des Bibeltextes von 2. Mose 3, 1 bis 17 machen. Und ich hoffe, ihr seid motiviert mitzudenken. Ich denke ja immer, dass Predigten dazu da sind, Appetit zu machen, Hunger zu wecken. Und dass, wenn diese Predigt vorbei ist, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, ihr gar nicht anders könnt, wenn ihr zu Hause seid, noch bevor der schöne Sonntagsbraten gegessen wird, ihr nochmal in den Bibeltext reingucken müsst. Und sagt, ich will mir das nochmal selber angucken. Und ich hoffe, dass das mir heute gelingen wird, dass ihr motiviert sein werdet, euch selber den Bibeltext nochmal anzuschauen und selber über diese Frage nachzudenken und dass euer Gespräch am Mittagstisch, so gut der Sonntagsbraten auch ist, euch um dieses Thema drehen wird. Und bevor wir richtig einsteigen, möchte ich auch noch einmal beten. Herr Jesus, wir kennen diese Spannung, in der wir immer wieder stehen. Wir stellen uns immer wieder die Frage, ob dieses Leben mit dir lohnenswert ist. Und wir möchten in dein Wort hineinschauen und Antworten von dir und aus deinem Wort heraus erhalten und beten darum, dass diese Predigt, dieser Vormittag dazu dienen wird, dass wir ein konsequenteres Leben mit dir führen, weil wir erkennen, wer du bist. Amen. 2. Mose 3, 1 bis 17, der Text ist relativ bekannt. Ich möchte trotzdem noch einmal kurz darauf eingehen, was vorher passiert. Israel ist in Ägypten. Sie fliehen dorthin aufgrund einer Hungersnot, haben zunächst eine sehr gute Zeit in Ägypten. Irgendwann stirbt aber der Pharao und die Dinge werden schwierig für das Volk Israel. Die folgenden Pharaonen wissen nicht mehr viel von der Vorgeschichte und es kommt dazu, dass das Volk Israel zu einem Sklavenvolk in Ägypten wird. Wir kennen die ganzen Geschichten, die ganzen kleinen Jungs sollen ermordet werden, Mose wird von der Tochter des Pharaos auf spektakuläre Weise gerettet, aufgenommen und erzogen. Mose genießt eine hervorragende Ausbildung, das Beste, was es zu der damaligen Zeit so gegeben hat. Aber er wusste, war sich seiner hebräischen Herkunft bewusst, als er gesehen hat, wie es einen Streit gibt zwischen einem Ägypter und einem Hebräer. Erschlägt er diesen Ägypter und wusste, dass von jetzt an alles anders wird. Er musste fliehen, ist aus Ägypten abgehauen, weil die Sache bekannt geworden ist. Er heiratet im Ausland und nennt seinen Sohn Gersom. Das ist so besonders, weil der Name dafür, oder Gersom steht für Fremdling oder einsamer Fremdling. Das ist mal eine Hausnummer, oder? Ich weiß nicht, als ihr darüber nachgedacht habt, wie ihr so euren Sohn nennen sollt, und man dann einfach mal Fremdling zu ihm sagt. Das zeigt schon sehr deutlich, in was für einer Gemütsverfassung sich Mose verhalten hat. Und die Situation von Mose am Ende von Kapitel 2 ist, dass er 80 Jahre alt ist, Flüchtling und die Schafe seines Schwiegervaters hütet. Jetzt muss ich aufpassen, mein Schwiegervater läuft ja auch irgendwo rum, aber ich möchte mit 80 Jahren nicht mehr die Schafe meines Schwiegervaters hüten. Das hat Mose sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Und so lesen wir am Ende von Kapitel 2 die folgenden Verse: Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihre Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels. Und Gott nahm sich ihrer an. Also das Volk wird unterdrückt, lebt in Sklaverei und man könnte meinen, Gott hat sein Volk vergessen. Irgendwas läuft nicht richtig. Es gab vorher große Ankündigungen, große Verheißungen darüber, was mit dem Volk Israel passieren sollte. Und jetzt ist die Geschichte aber ganz anders gelaufen. Sie sind Sklaven. Gar nichts deutet in die Richtung, dass diese Geschichte für das Volk Israel irgendwie positiv verlaufen könnte. Und man könnte sogar meinen, dass Gott irgendwie zynisch wäre, dass Gott ungerecht wäre. Warum sagt er so etwas, wenn es nicht passieren würde? Und plötzlich kommt eine Wendung. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Das ist die Einleitung zu einer großen Geschichte. Wir erwarten, dass jetzt etwas passieren wird. Und dann starten wir in Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters. Das ist nicht das, was wir Hollywood-geschädigte Menschen denken. Wir denken so, boah, das ist so eine Einleitung, ne? Volk in Sklaverei und jetzt kommt Gott und wird etwas tun und im nächsten Vers wird der Superheld auftreten. Und da kommt ein 80-jähriger Schafhirte. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Lesen wir die ersten 6 Verse. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete, sich Gott anzuschauen. Also wir stehen in der Erwartung eines großen Retters, dann kommt aber Mose daher, der den ganzen Tag in der Wüste steht und seine Schafe hütet, also eine ziemlich ärmliche Beschreibung eigentlich. Wir befinden uns am Berg Horeb, was eine andere Bezeichnung für den Berg Sinai auch ist. Und plötzlich passiert etwas, was Mose nicht einordnen kann. Wir erinnern uns daran, dass Mose ein sehr hochgebildeter Mann war. alles, was es an Wissen zur damaligen Zeit gegeben hat, das ist irgendwie auch durch ihn durchgelaufen. Jetzt sieht er einen Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und ich meine, dafür muss man keine große Bildung haben, dass man erkennt, irgendwas passt hier nicht. Vielleicht hat Mose auch gedacht, ich war vielleicht ein bisschen zu lange in der Sonne. Morgen muss ich mir einen Hut mitnehmen oder so. Aber er war interessiert und geht näher heran, um zu sehen, was dort passiert. Und jetzt wird hier der Engel des Herrn eingeführt. Wir werden darauf nicht näher eingehen. Das könnt ihr euch vielleicht auch selber zu Hause nochmal angucken. Der Engel des Herrn ist aber mit dem Wissen des Neuen Testamentes Jesus selbst, der hier das erste Mal auftaucht. Und Mose geht an diesen Busch heran, sieht, dass da etwas passiert, was er nicht versteht. Und Gott ruft ihn plötzlich mit Namen. Und das hat die ganze Sache für ihn noch ein bisschen verwirrter gemacht. Anschließend soll er seine Schuhe ausziehen als Zeichen der Verehrung. Und Gott gibt sich ihm zu erkennen. Gott spricht mit ihm auf ziemlich direkte Art und Weise und sagt ihm, wer er ist, damit Mose das Ganze einordnen kann. Er hat jetzt keine Zweifel mehr, mit wem er es dort zu tun hat, weil das Ganze sehr speziell ist, mit sehr vielen Details versehen. Wollen wir weiter sehen, was jetzt kommt. Die Verse 7 bis 10. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten, führst. Gott sieht die Not des Volkes und er offenbart Mose, dass er zwei Dinge vorhat. Zum einen möchte er das Volk aus Ägypten herausretten und sie aber auch gleichzeitig in ein neues Land hineinführen. Und dieser Plan soll durch Mose ausgeführt werden. Und Gott spricht hier sehr klar und sehr direkt zu ihm und er redet auch darüber, dass er das Volk Israel nicht vergessen hat. Manchmal scheint es so, dass Gott fern von dem ist, was uns passiert, dass Gott nicht sieht, was in unserem Leben abgeht. Aber Gott sagt sehr klar und deutlich, ich habe das gesehen. Sehr deutlich, sehr klar. Und ich werde jetzt etwas tun und du, Mose, mit dir will ich diesen Plan durchziehen. Als Mose das hört, wird er sich wahrscheinlich auch gedacht haben, das habe ich mir heute Morgen noch nicht vorgestellt. Die Dinge sollten eigentlich irgendwie anders laufen. Und er beginnt Einwände zu bringen. Die Verse 11 bis 17. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe, wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels kommen und zu ihnen sagen werde, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Land Ägyptens herabführen, in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Mose wird sich so langsam gewahr darüber, was Gott mit ihm vorhat. Und er sagt, ey, ich kann das nicht. Ich bin zu gering. Gottes Antwort darauf ist, das passt schon. Du bist wahrscheinlich sogar auch zu gering. Aber der springende Punkt ist, ich bin mit dir. Das heißt, dieser Einwand gilt nicht. Und Gott gibt ihm auch gleichzeitig eine Verheißung mit. Er sagt, weißt du, dass ich mit euch sein werde. Dafür wird es ein Zeichen geben, nämlich, dass ihr in der gleichen Region, wo ihr euch jetzt befindet, mir dienen werdet. Und dieses Zeichen gibt keine sofortige Sicherheit. Es wird dauern, es verlangt Glauben, aber Mose wird irgendwann in Zukunft sehen, dass sich genau das bewahrheiten wird. Und so sehen wir auch, dass die Bestimmung des Volkes es war, Gott zu dienen. Dann sagt Mose, alles klar, ich habe noch einen zweiten Einwand. Das Volk wird eine Bestätigung fordern. Ich meine, es kann ja jeder daherkommen und sagen, ich war heute in der Wüste, habe meine Schafe gehütet und plötzlich habe ich da so einen Busch gesehen, der hat nicht, ist nicht verbrannt und da hat so eine Stimme zu mir gesprochen und ich soll euch jetzt aus Ägypten führen. Da wäre es verständlich, wenn die eine oder andere Rückfrage kommen würde. Und er sagt dann, was soll ich dem Volk sagen? Wer schickt mich denn? Wer ist der Auftraggeber? Und an dieser Stelle offenbart sich Gott in einer Art und Weise, die nicht größer sein könnte. Er sagt, sag ihnen Folgendes, ich bin, der ich bin. Der hat dich gesandt. Und wir haben hier diesen Gottesnamen Jahwe, wo man auch noch eigentlich spezieller darauf einsteigen müsste, das werden wir heute nicht tun. Dieser Gottesname Jahwe zeigt uns verschiedene Aspekte, zwei wichtige möchte ich herausnehmen. Zum einen ist es die ewige Selbstexistenz Gottes. Gott hat keinen Anfang, Gott kann nicht begründet werden, sondern er ist in sich selbst ewig existierend. Und das zeigt etwas über die Größe und Allmacht, die hinter ihm steckt. Dass er nicht weiter beschrieben werden muss. Uns geht es ja ganz oft, ne? Wir haben ja manchmal so die gleichen Vornamen und so und dann laufen wir durch die Gegend und sagen, ah, ich habe keine Ahnung, ich habe Nils getroffen. Ja? So, und dann kann es ja sein, dass die Leute mehrere Nils kennen, dann muss man das ja weiter erklären. Das ist der Nils, der hier in Verden Pastor jetzt ist und so weiter und so fort. Aber es muss weiter erklärt werden. Bei Gott ist das nicht so. Er braucht keine weitere Erklärung. Er ist, der er ist. Und das ist sein Name. Das ist seine Beschreibung. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der aus diesem Namen hervorkommt, ist, dass dort eine Beziehung mitschwingt. Gott ist kein Gott, der einfach irgendwann mal so alles angestoßen hat. Das ist die Idee des Deismus. Sondern er möchte in Beziehung zu seiner Schöpfung stehen. Und mit diesem Namen schickt Gott dann Mose zum Volk. Jesus wird später diesen Namen auch für sich in Anspruch nehmen. Johannes 8, 58, ehe Abraham wurde, bin ich. Ein Satz, der grammatikalisch überhaupt keinen Sinn macht. Aber Jesus erhebt in diesem Moment den Anspruch darauf, Gott zu sein. Und die Pharisäer um ihn herum wussten auch ganz genau, was er meint. Im nächsten Vers wird gesagt, dass sie die Steine erhoben haben, um ihn zu töten, weil sie wussten, welchen Anspruch Jesus hier hat. Wenn euch heute mal irgendjemand begegnen sollte, der euch erzählen wird, dass Jesus selber niemals den Anspruch hatte, Gott zu sein, dann ist das völlig falsch. Jesus hatte diesen Anspruch sehr klar und sehr deutlich. Also Gott betont hier gegenüber Mose, dass es sich bereits den Vätern gezeigt hat, dass Gott nicht fern ist, sondern er da ist, dass er das Leid hört und dass es sich deswegen lohnt, sich ihm anzuvertrauen. Und ich möchte mit euch jetzt aus diesem Text zwei Aspekte herausarbeiten, die Mose dazu geführt haben, dass er gesagt hat, ich mache das wirklich. Ich meine, nach diesem Ereignis ist es ja jetzt nicht so gewesen, dass er die große Sicherheit gehabt hat und gesagt hat, yo, dieser Plan, das wird funktionieren, wir ziehen mal los, überhaupt keine Zweifel, alles gut. Aber es gab zwei Aspekte, die Mose dazu getrieben haben, dass er gesagt hat, ich werde es machen, ich werde losziehen. Und das sind die folgenden beiden Dinge, die ich mit euch einmal jetzt noch durcharbeiten möchte. Der erste Punkt ist der, er hört sich ziemlich unspektakulär an, aber ich denke, wir werden gleich noch sehen, was Großes daraus folgt. Wie können wir zu einem Gottvertrauen kommen, eben dadurch, dass wir Gottes Erkenntnis bekommen. Wir dürfen Gott kennen. Und das ist eine der größten Wahrheiten, denen wir entgegentreten dürfen. Wir dürfen Gott kennen. Bevor Gott Mose den Auftrag gibt, sagt er ihm, wer er ist. Als Mose seine Einwände hervorträgt und sagt, warum er das Ganze nicht tun darf oder tun kann, offenbart Gott sich ihm nochmal. Wir können Gott kennen. Was ist die Voraussetzung dafür? Eben die Selbstoffenbarung Gottes. Ohne Gottes Zutun würden wir nicht wissen, wer er genau ist. Ein kurzer Exkurs dazu. Wie können wir Gott erkennen? Es gibt etwas, das wir natürliche Gotteserkenntnis nennen. Das ist das Wissen, dass es einen Gott gibt. Die Quellen dafür sind beispielsweise die Schöpfung. Römer 1 spricht darüber. Wir reden hier dann über den kosmologischen Gottesbeweis. Es ist die Geschichte, die uns zeigt, dass Gott in dieser Welt gehandelt hat. Auch die Natur des Menschen, die in dieser Geschichte geschrieben ist. Das ist der empirische Gottesbeweis. Und schließlich ist es auch noch unser Gewissen, Römer 2. Unser Gewissen zeigt uns sehr klar und deutlich, dass dort irgendwie eine höhere Instanz ist. Wir reden hier über den moralischen Gottesbeweis. Das Problem mit dieser natürlichen Gotteserkenntnis ist, dass wir hier nur wissen, dass es einen Gott gibt. Wir wissen aber immer noch nicht, wie dieser Gott ist. Und dazu kommt auch noch, dass diese Erkenntnis durch den Sündenfall getrübt ist. Es ist jetzt ja nicht so, dass wir alle, wenn wir rausgehen und momentan sehen wir, wie die Natur wieder erwacht, wie die Schöpfung die ganze Schönheit zeigt, dass alle Menschen, die sich draußen bewegen, sagen werden, wie wunderbar hat das unser Schöpfer getan. Viele gehen raus und sagen, ja, das hat Mutter Natur aber toll gemacht. Ja? Das heißt, das Ganze ist getrübt durch den Sündenfall. Diese Erkenntnis alleine reicht noch nicht aus. Wir sind angewiesen darauf, dass Gott sich selber offenbart. Und durch diese offenbarte Gotteserkenntnis wissen wir, wer und wie dieser Gott ist. Die Mittel dafür sind die Bibel und Jesus Christus. Und eigentlich könnte man diese beiden Dinge auch deckungsgleich hier vorstellen. Das sind die Quellen dafür, dass wir wissen, wer und wie dieser Gott ist. Ohne diese Quellen, ohne dieses Hinzutun Gottes, würden wir ziemlich im Unklaren darüber sein, was eigentlich dieser Gott mit uns vorhat, wie er ist, ob wir uns ihm anvertrauen dürfen. Das ist das, was wir voraussetzen müssen. Gott offenbart sich selbst. Und das ist eigentlich der große Liebeserweis, den er uns auch bringt. Dass er sich uns ewiglich mitteilt, dass wir etwas über ihn erfahren dürfen. Wir werden ihn nicht in voller Gänze ergründen können. Wir werden nicht bis ins letzte Detail wissen können, wie genau er jetzt ist. Aber das brauchen wir auch nicht und das könnten wir auch gar nicht. Weil wir eben seine Geschöpfe sind und diesen großen Schöpfer niemals in der Fülle erfassen können. Aber das, was wir wissen müssen, das zeigt er uns. Also, wie läuft das Ganze vonstatten? Gottes Selbstoffenbarung. Und im nächsten Schritt schafft er selbst durch Christus die Möglichkeit zur Beziehung. Nur dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz für das gestorben ist, was wir nicht tun können, was wir nicht wieder zurechtrücken können, können wir erst in die Beziehung zu diesem heiligen Gott kommen. Und das ist wunderbar. Und wir müssen noch eine Sache beachten, wenn die Bibel von einem Kennen spricht, dann spricht sich von einer größeren Sache als nur von einem intellektuellen Kennen. Ich könnte ja behaupten, keine Ahnung, welche populären Menschen will man heute so kennen? Könnt ihr auch ausdenken, wen auch immer, wen ihr schon immer so kennenlernen wolltet. Und es ist ja auch so, wir kennen den Namen von dieser populären Person. Ja, wir wissen ein bisschen was aus dem Fernsehen vielleicht über diese populäre Person, haben etwas von ihr gelesen. Aber es ist kein persönliches Kennen. Ich weiß nicht, wie diese Person wirklich drauf ist, wie sie in bestimmten Situationen reagiert. Und wenn die Bibel diesen Begriff des Erkennens benutzt, spricht sie eben von diesem intimen, intensiven, persönlichen Kennen. Das ist das, was die Bibel uns hier vorstellt. Und das ist die Art und Weise, wie Gott sich uns offenbart. Sehr deutlich wird das beispielsweise im Philipperbrief, wo Paulus in Kapitel 3 so einen autobiografischen Rückblick auf sein eigenes Leben gegeben hat, wo er beschrieben hat, wie er bisher sein Leben geführt hat, worauf er sich was eingebildet hat, und da ist so seine ganze judaistische Prägung drin, wo er sagt, ey, beschnitten am achten Tag, Hebräer von Hebräern und so weiter, also der Vorzeigejude überhaupt. Aber das war alles nichts wert. Und dann kommt in Vers 7 der Punkt, wo er dann schreibt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Einfach nur das Wissen darüber, dass Gott existiert oder dass da irgendetwas ist, ist noch nichts Großes. Es macht einen Unterschied, diesen Gott auf eine persönliche Art und Weise zu kennen. Wisst ihr, ich habe Theologie studiert, habe viele Bücher gelesen von Männern, die stecken mich, also ich habe keine Chance gegen die, was ihr Bibelwissen angeht. Die können Hebräisch, Griechisch, können die halbe Bibel auswendig und was weiß ich noch was. Also wenn ich mit denen in eine Diskussion kommen würde, die würden mich platt machen, ich würde da wie ein kleiner Junge dastehen. Aber viele von diesen Männern kennen Gott nicht. Sie haben zwar intellektuelles Wissen über ihn, aber sie kennen diesen Gott nicht. Und das ist ein Problem. Aber Gott macht alles möglich, damit wir ihn kennen dürfen. Damit wir auch in diese Beziehung zu ihm eintreten können. Und das ist jetzt das, was unsere Pflicht eben in der ganzen Angelegenheit ist. Wir müssen in diese Beziehung eintreten. Wir müssen das, was wir tun können, um eben diesen Gott wirklich kennenzulernen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Heutzutage wird sehr, sehr oft darüber geredet, dass wir irgendwie mit Gott nichts erleben, dass unser Leben als Christ irgendwie so lahm geworden ist. Und wir sind auf der Suche nach irgendwelchen Erfahrungen, dass wir irgendwie angetriggert werden. Und das erleben wir dann vielleicht mal irgendwo, aber dann verpufft dieser Effekt, ne? Das war das richtige Wort dafür, ja. Und das Ganze ist irgendwie wieder weg und dann suchen wir wieder nach diesem neuen Reiz. Und so sind wir irgendwie auf so einer Hetzjagd, aber erleben dieses Getragensein dahinter nicht. Und vielleicht sollten wir anfangen, diesen Gedanken mal zuzulassen, dass der Grund dafür, dass wir mit Gott nichts erkennen, eben der ist, dass wir ihn nicht kennen. Sondern dass wir nur irgendwie aus den Erzählungen und Erfahrungen anderer Menschen leben. Aber das ist so ein Wissen über zwei Ecken. Wir selber haben das noch nicht getan. Und ich denke, dass wir hier anfangen sollten, etwas zu verändern. Wisst ihr, bei mir war es so, ich bin in einer Gemeinde groß geworden, die wirklich eine sehr, sehr gute Jugendarbeit auch hatte. Und dann hatten wir hin und wieder mal solche Jugendstunden, in denen es um die Eigenschaften Gottes ging. Und als ich das gehört habe, dass jetzt eine Jugendstunde über die Eigenschaften Gottes kommt, dann dachte ich, das wird langweilig. So staubtrockene Theologie. Irgendwelche Bibelschüler, die keinen Job bekommen haben, die haben sich halt mit solchen Sachen dann auseinandergesetzt. Ne? Und ich dachte, ich bin auch so ein praktischer Christ. Ich gehe raus auf die Straße und sehe zu, die Leute für den Herrn zu gewinnen. Und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich verstanden habe, dass aber dieses Gott kennenzulernen, sich mit seinen Eigenschaften auseinanderzusetzen, mich erst dazu bringt, dass ich verstehe, wer er ist und dass ich mich ihm anvertrauen kann. Denn wenn du denjenigen nicht kennst, dem du dich anvertrauen sollst, das ist eine Qual. Ich weiß nicht, musstet ihr in eurem Leben euch schon mal jemandem anvertrauen, den ihr nicht kennt? Wart ihr mal in einer Situation, wo euer Leben oder irgendwas sehr, sehr Wichtiges einer Person ausgesetzt war, die ihr nicht kennt? Also ich habe das jetzt so richtig heftig nicht erlebt, aber so in Ansätzen. Und ich sage, das zerreißt einen. Das macht dich kaputt. Das wirst du nicht lange durchhalten können. Das ist ein Druck und ein Stress, der auf dir lastet, dass du irgendwann aus dieser Situation einfach nur noch entfliehen möchtest. Aber jetzt leben wir ja in folgender Situation. Wir gehen in die Gemeinde, wachsen hier auf oder kommen irgendwie auch später dazu und dir wird von morgens bis abends erzählt, vertraue dein Leben den Herrn an. Und das ist ja auch richtig, das ist ein korrekter Satz. Und dann sagst du, okay, ich will das machen, ich will mich bemühen, ich will mich diesem Herrn anvertrauen. Aber dann tritt genau das ein, was ich gerade eben erzählt habe. Das wird ein Krampf. Du wirst es irgendwann vielleicht sogar auch hassen. Und Leute, ich komme aus der Drogenarbeit und ich habe viel auch mit jungen Männern zu tun, die in christlichen Elternhäusern groß geworden sind. Die dort irgendwann ausgebrochen sind und gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze. Weil dieses ganze Reden von Freude, Friede und sonst irgendwas, ich habe das nicht erlebt. Für mich war Christsein immer nur Stress, immer nur irgendwelche Regeln einhalten und sonst irgendwas. Diesen Gott weiß nicht, wer das ist. Ich habe es eine Zeit lang versucht, aber ich wollte es nicht mehr. Und dann ist das Ding in die ganz andere Richtung gelaufen. Und sie sind in Drogen und Süchte und was weiß ich reingekommen. Leute, wir müssen anfangen, diesen Gott kennenzulernen. In einer ganz intensiven und intimen Weise. Und das hat nichts mit irgendwelchen übernatürlichen Erlebnissen zu tun oder sonst irgendetwas, wo irgendwie eine ganz besondere Lobpreisband spielen muss, dass ich in irgendwelche neuen Bewusstseinszustände hineinkomme. Das ist ganz nüchterne Arbeit. Bibel lesen. Was heißt es, dass Gott heilig ist für dein Leben? Was bedeutet seine Unabhängigkeit, seine Güte? Gott wird als eifersüchtig beschrieben. Was bedeutet das? Seine Allgegenwart, seine Allmacht, Liebe, Wahrheit, Barmherzigkeit, Vollkommenheit, Weisheit, Gnade, Treue, aber auch ein zorniger Gott, der Sünde in seiner Gegenwart nicht dulden kann. Was bedeutet es, dass er unveränderlich ist, dass er herrlich ist, gerecht, ein ewiger Gott, ein Gott des Friedens. Ich war vor kurzem in einer Jugend, habe dort ein Thema gehalten. Und vorher im Vorprogramm wurde was angesagt, die planen ein FIFA-Turnier. Ich weiß nicht, die Älteren wisst ihr, was FIFA ist? Ist so Zocken, Computerspielen, Fußball und so. Und ist ja auch, kann man ja machen, soll ja jedem zugestanden sein. Aber ich glaube, wenn das Einzige ist, was eine Jugendgruppe organisiert, ist das ziemlich bitter. Warum, ihr jungen Leute, schockt mal eure Eltern, eure Jugendleiter oder was auch immer, und trefft euch zum Bibellesen. Sagt, ey, wir wollen die Eigenschaften Gottes studieren. Wir wollen darüber nachdenken, wer er ist und was das für mein Leben bedeutet. Und ich sage euch, das wird euer Leben in einer Weise verändern, wie ihr es bisher nicht für möglich gehalten habt. Weil dann tritt ein Effekt ein, wo sich die ganze Sache so nach oben schaukelt. Wenn wir anfangen herauszufinden, wer Gott ist, dann wird er uns sich in einer Weise zeigen, wo wir sehen werden, wir können ihm vertrauen. Er ist derjenige, der unser Herz zufriedenstellt. Er ist derjenige, der uns das gibt, wonach unser Herz schon immer gesucht hat. In diesem Moment werden wir auch merken, diesen Gott können wir lieben, weil sich in ihm alles erfüllt, was wir brauchen. Das wird dazu führen, dass du halt in deinem praktischen Leben auch Dinge mit Gott erlebst und tust, die du vorher nicht für möglich gehalten hast. Und dann wirst du weiter Bibel lesen und wirst diesen Gott noch mehr ergründen und noch mehr kennenlernen und wirst merken, alles klar, ich kann ja noch intensiver mit ihm leben. Und das Ganze geht immer so weiter. Leute, wir brauchen keine Worship-Gottesdienste, um Gott anzubeten. Das, was wir brauchen, ist ein ganz tiefes Bewusstsein darüber, wer Gott ist und sich in ihm getragen zu wissen. Unabhängig von den Umständen, die dich bewegen. Wir leben gerade in einer Zeit, in der es uns gut geht. Wahnsinnig gut. Wir haben die Sorge, dass die Dinge nicht lange so weiterlaufen werden, aber es geht uns noch sehr, sehr gut. Aber Gott anzubeten ist unabhängig von diesen Umständen. Lasst uns anfangen, genau das zu tun. Es gibt in der Bibel einen Vers, der das ewige Leben definiert. Wisst ihr, wo der steht? Johannes 17, Vers 3. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, was? Erkennen. Das ist die Essenz des Ganzen. Gott zu erkennen, aber eben nicht auf diesem intellektuellen, rein intellektuellen Niveau. Wir brauchen Wissen, aber dieses Wissen führt in eine Beziehung, führt in ein tiefes Vertrauen hinein. Wenn wir das nicht tun, dann wird unser Leben als Christ eine Tortur sein. Und wir werden keine Freude daran haben. Und wir werden vor allen Dingen auch keine anderen Leute dafür begeistern. Aber wenn du anfängst, den wirklich kennenzulernen, dem du vertrauen sollst, dann wird in deinem Leben etwas passieren, was du nicht für möglich gehalten hast. Ein kleines Beispiel. Ich bin mal durch den Park gelaufen, da war ich selber noch kein Vater. Und Kinder haben ja so die Eigenschaft, die können immer auf Bäume hochklettern, kommen aber nicht wieder runter. Ja. So, dann war da mal ein kleines Kind, ist auf einen Baum hochgeklettert, hat irgendwann realisiert, ich komme hier nicht mehr runter. Kriegt Panik, fängt an zu weinen. Ich gucke mich um, Eltern waren nicht zu sehen. Ich dachte, ich bin guter Bürger, gehe zu dem Kind und sage, spring, ich fange dich. Ja. Das Kind guckt mich an, hört auch zu heulen, zeigt mir einen Vogel. Ja. Warum? Ja, das Kind weiß natürlich nicht, was ich für ein Typ bin. Vielleicht finde ich es ja lustig, in dem Moment, wo es springt, zur Seite zu gehen und das Kind auszulachen, wenn es auf den Boden geklatscht ist. Das Kind kannte mich nicht. Dementsprechend kann es mir auch nicht vertrauen. Das Kind ist nicht gesprungen. Dann kam aber der Vater und das Kind ist gesprungen, da war er noch 10 Meter weg. Ja? Aber das Kind wusste, mein Vater wird alles dafür tun, um mich aufzufangen. Und Leute, in dieses Vertrauen möchten wir doch zu unserem Gott hineinkommen. Und das ist kein Disney, alles ist schön denken oder sonst irgendetwas. Ja, wo Disney ist ja alles nur eingebildet. Sondern das ist etwas, was sich auf eine Realität beruft. Es ist kein positives Denken, sondern Gott ist wirklich da. Lasst uns daran arbeiten, unsere Beziehung zu Gott auszubauen. Kennt ihr dieses Kinderlied? Lies die Bibel, bet jeden Tag. Ja, und wenn die Kinder vorne stehen und das singen, dann denken wir, ach, wie süß, schön. Ne? Aber dann haken wir das auch wieder ab und es geht weiter. Aber da steckt so viel Wahrheit drin. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Nicht als eine rein religiöse Übung, sondern als das unbedingte Bemühen, diesen Gott eben kennenzulernen. Geh ins Bibelstudium hinein, setz dich mit solchen Sachen wie den Eigenschaften Gottes auseinander, frag dich, was hat das mit meinem Leben zu tun? Wenn Gott so ist, was bedeutet das für mich? Und ich glaube, wenn wir das vernachlässigen, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht diese Eigenschaften Gottes wirklich schätzen lernen, das ist etwas, was die Bibel im Kern als Sünde auch bezeichnet. Gott eben links liegen zu lassen. Ihn schon irgendwie so als ja, so Macht im Universum zu sehen, aber es nicht wirklich zu beachten. Und wisst ihr, es kann auch eine Sache passieren, die wirklich fatal ist. Wenn wir Gott nicht kennen, ihn aber anbeten möchten, passt das nicht zusammen. Wenn wir dann nämlich anbeten, ohne zu wissen, wie er ist, kann es sein, dass wir einen Gott anbeten, der nur in unserem Kopf existiert, den wir uns irgendwie nach unseren Wünschen und Träumen zusammengebastelt haben, der aber nicht dem entspricht, was in der Bibel steht. Und das ist eine Gefahr, in der wir stehen. Lasst uns Gott kennenlernen. Und es wird Konsequenzen geben. Es wird Konsequenzen geben. Wir werden Mut bekommen, für Gott einzustehen. Ich weiß nicht, wie das hier bei euch so mit Fußball in der Gemeinde ist. Ihr seid ja nah an Bremen dran, ne? Ihr seid ja alles so Werder-Anhänger hier. Und wir sind hier so aus der Zone raus, wo Bayern-Fans sind. Ne? Das würde mich dann sehr freuen. Ich komme aus Bielefeld, ne? Bin so ein Bielefeld-Fan. Oder was heißt Fan, Sympathisant? Ne? Das ist eine sehr traurige Veranstaltung momentan. Dritte Liga, vor 2 Jahren noch erste Liga. Und Bielefeld hatte so einen Erzfeind. Das ist Preußen Münster. Die haben übrigens gestern gegen Preußen Münster gespielt und gewonnen. Würde ich jetzt als Anhänger von Arminia Bielefeld nach Münster auf den Marktplatz gehen mit einem Arminia-Trikot und mich dort deutlich als Arminia Bielefeld-Fan zeigen? Natürlich nicht. Ich bin nicht blöd. Weil dann würde ich, irgend so ein Münster-Typ wird da rumlaufen und mir aufs Maul hauen. Und das lohnt sich nicht. Also Fußball ist so dermaßen unwichtig, es lohnt sich nicht, dafür Leid auf sich zu nehmen. Niemals. Wenn wir aber anfangen zu verstehen, wer Gott ist, wie groß er ist, wie umfassend alles ist, was ihn anbelangt, dann werde ich bereit sein. Ich dachte schon, das ist mein Wecker, dass ich aufhören soll hier. dann werde ich bereit sein, für ihn einzustehen. Und ich weiß nicht, ob hier Leute im Raum sitzen, die so etwas wie Christenverfolgung erlebt haben, oder vielleicht werden es einige aus den Erfahrungen der Eltern oder Großeltern kennen. Mein Großvater saß 13 Jahre in der Sowjetunion im Straflager, weil er Christ war. Und er war bereit, dieses Opfer einzugehen, weil er wusste, wofür er es tut. Die Behörden haben ihm gesagt, hey, wir haben deine Bibel gefunden, schmeiß sie weg, widerrufe alles. Du wirst ein gutes Leben haben, deinen Kindern wird es nicht schlecht gehen. Aber er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Weil ich diesen Gott erkannt habe und verstanden habe, dass es sich lohnt, für ihn einzustehen. Wir bekommen Mut, für Gott einzustehen. Wir denken groß von Gott. Wir werden anfangen, uns selber in das ganze Weltgeschehen einordnen zu können. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass Selbsterkenntnis des Menschen nur über Gottes Erkenntnis funktioniert. Unsere Gesellschaft ist ja momentan völlig durcheinander. Jeder sucht so nach Identität und keiner weiß, was er ist. Und deswegen denken wir uns da ganz viele lustige Sachen aus. Und irgendwann funktioniert das nicht mehr und dann wird sich die nächste Sache ausgedacht. Das ist nur deswegen der Fall, weil wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Und wir wissen nicht mehr, wer wir sind, weil wir vergessen, wer Gott ist. Aber wenn wir ihn kennenlernen, werden wir immer größer von ihm denken und wir werden verstehen, ey, ich bin so klein mit Hut in seiner Gegenwart. Und die Welt dreht sich nicht um mich, sondern es geht alles darum, diesen großen Gott zu verherrlichen und ihn anzubeten. Ich freue mich, ich bin so ein Mensch, der sehr, sehr auf Struktur und sowas steht. Und ich glaube, dass die Bibel sehr, sehr viel Struktur bietet. Und im Römerbrief ist das auch noch so, dass Struktur Inhalt vermittelt. Der Römerbrief ist so aufgebaut, dass Paulus in den ersten 11 Kapiteln das Evangelium erklärt. In einer sehr intensiven Weise, also ausgefeilte Theologie, 11 Kapitel lang. Und nach diesen 11 Kapiteln, die große Weltliteratur sind, hätte Paulus ja sagen können, ey, jetzt habe ich richtig was rausgehauen, jetzt klopfe ich mir selbst auf die Schulter und schlage das Buch zu. Das macht er aber nicht. Am Ende von Kapitel 11 macht er Folgendes. Er schreibt, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Gottes Erkenntnis führt den Lobpreis. Paulus konnte nicht ruhig sitzen, einfach das Buch zuschlagen und sagen, ich gehe jetzt essen. Sondern er hat gestaunt darüber, was passiert. Und dann passiert Folgendes noch im Römerbrief, dann geht Paulus über zum praktischen Teil. Dann sagt er, Leute, wenn ihr verstanden habt, wer Gott ist und was er getan hat, dann werdet ihr nicht ruhig sitzen können, sondern dann werdet ihr jetzt tätig. Und von Kapitel 12 bis 16 ist Praxis da. Wir denken groß von Gott und das hat Konsequenzen. Und schließlich, wir finden Zufriedenheit in Gott. Wisst ihr, jeder von uns strebt nach jeder von uns strebt nach Zufriedenheit. Jeder von uns möchte glücklich sein. Und alles, was wir im Leben anstellen, und das betrifft jeden hier, von der kleinsten Person, die hier sitzt, bis zur Ältesten, wir alle haben Methoden und Strategien gefunden, wie wir zu diesem Glück und zu dieser Zufriedenheit gelangen wollen. Und manchmal ist es ja so, dass wir wie so ein Hamster im Hamsterrad sind. Ja, wir denken, okay, wenn ich das erreicht habe, als Schüler ging es mir früher so, ich weiß nicht, ob hier noch jetzt Schüler gerade sitzen oder ob die alle in Ferien sind oder so, wenn ich die nächste Mathearbeit geschafft habe, dann ist das Leben gut, dann bin ich ein freier Mensch. Dann habe ich die Mathearbeit geschrieben und was habe ich festgestellt? Jetzt kommt ja die nächste. Also musste ich irgendwie neue Ziele formulieren. Dann muss ich aus der Schule raus, dann bin ich glücklich. Aber wenn ich aus der Schule raus, dann merke ich, jetzt kommt ja Ausbildung, Studium, sonst irgendwas, das Ganze geht weiter, ist immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und ich habe gemerkt, ich werde irgendwie nicht glücklich. Aber hier, wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir feststellen, er ist derjenige, der uns das gibt, wonach wir immer gestrebt haben. Und das wird später auch in Hebräer 11, 26 über Mose selbst gesagt. Die Ruhmeshalle der Glaubenshelden. Und dann wird hier Folgendes gesagt. Fangen wir in Vers 24 an. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Und jetzt kommt's, denn er sah die Belohnung an. Er wusste, diese Schmach, diese Qual jetzt zu durchleiden, ist lohnenswert, weil ich am Ende alles gewinnen werde. Es gibt einen sehr wichtigen Satz, den ich mal gelesen habe, den ich immer und überall wiederhole. Nur der kann alles andere hinter sich lassen, der vor sich das Bessere sieht. Aber manchmal sehen wir das Bessere gar nicht. Es steht irgendwie vor uns, aber wir erkennen den Wert nicht. Aber wir können diesen Wert Gottes erst erkennen, wenn wir uns anfangen, mit ihm auseinanderzusetzen. Lasst uns das tun. Ich will ganz schnell noch den zweiten Punkt durchkloppen. Irgendwie verliere ich immer die Zeit aus dem Auge. Es tut mir leid. Ich übe. Warum können wir Gott vertrauen? Weil er mit uns ist. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass Gott sich als absolut vertrauenswürdig vorstellt. Und jetzt bringt er eine weitere Verheißung und sagt, ich bin mit euch. Und das führt eben dazu, dass wir einen Frieden in uns haben, der jeden Verstand übersteigt. Das ist eine große Wahrheit. Als Mose seinen Einwand bringt und sagt, hey, ich kann das nicht und kriege das nicht hin oder so, da kommt Gott nicht daher und macht jetzt so ein bisschen Bauchpinselei und ne, so nach unserer Pädagoge, die wir heute haben, ach, du kannst das schon, wenn du nur genug an dich glaubst, dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen, ne, und wir glauben alle zusammen an dich und dann schaffen wir das. Das sagt Gott nicht. Gott sagt, ist richtig, du kannst das nicht. Und ich habe dich auch nicht ausgewählt, weil du jetzt irgendwie tolle Fähigkeiten hast oder sonst irgendetwas. Der springende Punkt ist der, ich bin mit dir. Das macht alles anders. Und wenn wir diese beiden Dinge eben zusammenbringen, Gott zeigt sich als vertrauenswürdig, Gott zeigt sich als liebender Gott und er sagt, dass er mit uns ist, das ist ein Geborgensein, das alles übersteigt, was wir bisher kannten. Das ist kein Schutzengel-Glauben. Gott ist nicht irgendwie so ein Schutzengel, der uns hinterherläuft und jede Vase auffängt, die wir irgendwie aus Versehen runterschmeißen oder so. Sondern es ist viel intensiver, es ist viel tiefer. Später, als Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern begegnet und ihnen den Missionsbefehl mitgibt, sagt er ihnen ähnliche Worte. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und das war die Garantie dafür, dass dieser Auftrag umgesetzt wird. Mose konnte diese Aufgabe nicht meistern, weil er die richtige Ausbildung hatte, sondern weil Gott bei ihm war. Und das bringt uns Ruhe und Sicherheit, wenn wir eben diesen Gott kennen. Augustinus hat einmal diesen großen Satz gesagt, unruhig ist unser Herz, o Gott, bis es Ruhe findet in dir. Und ich möchte uns allen wünschen, dass wir eben genau diese Ruhe und diesen Frieden finden. Wir haben uns zu Beginn die Frage gestellt, wie wir ein Leben im Gottesvertrauen leben können, ein Leben, das darüber hinausgeht, dass wir irgendwie nur die Erfahrungen anderer Menschen kennen. Und während wir uns diesen Text aus 2. Mose 3 angesehen haben, haben wir gesehen, es gibt zwei Aspekte, die dazu führen. Wir können Gott kennen, weil er sich uns zeigt und weil er mit uns ist. Und genau das führt in ein Gottvertrauen hinein. Wir dürfen ihn kennen. Und ich werde jetzt Schluss machen mit der Predigt. Ich wünsche euch, dass ihr genau das erleben werdet. Dass ihr in das Wort Gottes hineinschaut, Gott studiert und er sich euch zeigen wird, weil er das verheißen hat. Er wird sich euch zeigen, wenn ihr ihn sucht. Und das wird im Leben etwas verändern. Und lasst uns jetzt in eine Gebetsgemeinschaft hineingehen. Jeder, der beten möchte, kann das tun. Ich werde das Gebet abschließen und dann werden wir zum Schluss auch noch das Vaterunser gemeinsam beten. Ich lese noch den Segen. Wir bleiben dazu stehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Eine schöne Woche wünsche ich euch. Wir hören noch ein Musikstück zum Abschluss des Gottesdienstes.